Ich lese uns das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, und zwar die Begebenheit, die der Herr Jesus mit einem Schriftgelehrten hatte, den er lehren musste, dass Liebe besser ist als Opfer. Da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deine Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tue desgleichen. In diesen Tagen begeht ja Israel wieder das Neujahrsfest. Ein weiteres neues Jahr liegt vor ihnen. Und wie beginnen sie dieses Posaunenfest? Das ist nämlich das biblische Posaunenfest, Rosh Hashanah. Wie beginnen sie dieses neue Jahr? Mit Buße. Weil sie wissen, was wir tun können in der Zeit, die vor uns liegt, ist nicht ausreichend für das, was getan werden soll. 10 Tage sind sie in der Bußhaltung. Sie bekennen ihre Sünden vor Gott. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Jetzt hoffen sie auf Reinigung. Aber wie? Durch ein Opfer. Der größte Feiertag im jüdischen Kalender ist der Versöhnungstag. Der Yom Kippur, der Tag der Zudeckung, an dem laut der Heiligen Schrift der Hohepriester einmal im Jahr, nachdem er für sich geopfert hat, um rituell rein zu sein, mit Opferblut in das Allerheiligste, das niemand sonst betreten durfte, gehen konnte, um das Sündenbekenntnis des Volkes vorzutragen und es mit Gott zu versöhnen. Nun hat Israel keinen Tempel. Sie haben die Möglichkeit, nicht Opfer zu bringen, sie leiden. Sie leiden. Und hier hinein spricht auch Jesus Christus, der unter dem Volk Israel wandelte, und macht deutlich, Das Opfer, das du geben willst, ist es nicht, was dich wirklich glücklich macht, sondern die Gemeinschaft mit Gott durch seinen Geist in der Liebe. Liebe ist größer als Opfer. Opfer geben ist leichter als lieben. Das merken wir im persönlichen Leben. Ach, so ein Geschenk machen dem Einzelnen mal. Ja, das kriegen wir noch hin. Aber ihn zu lieben, das kriegen wir nicht so leicht hin. Denn sofort, wenn wir ihn lieben wollen, erinnern wir uns an seine Schwachheiten und ärgern uns darüber. Den Nächsten lieben wie mich selbst? Na, da muss der erst mal so werden wie ich, bevor ich den lieben kann. Sonst ist das nicht möglich. Ich kann zwar mal an seinen Geburtstag denken, ihm ein kleines Präsent geben, aber lieben? Das sind die Fragen, die Jesus Christus hier den Einzelnen stellt, wie sie darauf reagieren. Denn zuvor, bevor diese Rede mit dem Schriftgelehrten, ich möchte mal sagen, mit dem Bibelkundigen, mit dem Bibelleser war, kam ja eine große Erfahrungsfreude unter den Jüngern auf, indem sie zu Jesus sagten, nachdem sie zurückkamen von der Missionsarbeit, dass ihnen sogar die finsteren Mächte untertan sind. Das ist ja ein Wunder. Wie kommt denn das? Eine Vollmacht, die wir vorher nie gekannt haben. Und Jesus sagt, freut euch nicht darüber, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und Jesus freute sich im Geist, heißt es dort, darüber, dass gerade den Einfältigen, denen von der Gesellschaft nichts zugetraut wurde, von der frommen Gesellschaft, das offenbar wurde. Die, die da mit Opfer und Erkenntnis umgehen wollten, blieb das noch verschlossen. Und er sagt, ich danke dir, Vater, dass du es den Unmündigen, den Einfältigen offenbart hast, die einfach mir glaubten, die einfach auf meine Rede eingingen. Den hast du gezeigt, welche Kräfte vom Himmel in dieser Zeit offenbar werden können. Und dann sprach der Herr Jesus und sagt, schaut, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Noch wer der Vater ist, als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Diese Rede hielt der Herr Jesus, und da hörten natürlich auch viele zu, die überhaupt keine Offenbarung hatten über das Geheimnis des Glaubens. Aber Gott bietet es jedem an. Es ist ja möglich, dass heute auch welche unter uns sind, die das Geheimnis auch noch nicht kennen, die zwar über Jesus reden, die zwar vielleicht in der Bibel lesen, aber sie haben noch nie das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott erlebt, haben noch nie das Geheimnis der Kräfte der zukünftigen Welt erfahren. Sie sind immer nur im Menschlichen geblieben, denken über Gott nach, aber kennen die Begegnung mit ihm nicht. Und so ging es auch diesem Schriftgelehrten. Eines ist aber deutlich, und das schwingt auch damit in den Predigten des Herrn Jesus, dass er deutlich sagt, alle, du Schriftgelehrte, die Jünger, alle sind auf dem Weg zur Ewigkeit. Alle. Denkt daran, wenn wir heute, wir hören schon gar nicht gerne die Nachrichten, aber mal hineinhören, hören wir täglich davon, dass Menschen in die Ewigkeit gehen. Täglich. Ermordet werden, umgebracht werden in den Kriegen, sich selber das Leben nehmen, vieles andere mehr, verunfallen, verunglücken. Täglich werden Menschen in die Ewigkeit gerufen. Und wir werden auch in die Ewigkeit gerufen. Allerdings, es gibt nur zwei Wege, auf denen Menschen gehen können in diese Ewigkeit. Die Heilige Schrift spricht ja von dem breiten und dem schmalen Weg. Und das sollte mit verdeutlicht werden in dieser Begegnung Jesu mit dem Schriftgelehrten. Auf einen von beiden befindest du dich entweder auf dem Weg des Opfers, nach deinem Willen oder auf dem Weg der Liebe zu Gott? Der breite Weg oder der schmale Weg? Auf dem breiten Weg, da kannst du noch alle deine Freuden erleben und ausleben. Da kannst du deinen Lüsten frönen. Allerdings, da wirst du auch eine Ungerechtigkeit nach der anderen einsammeln. Denn dort geht es nie gerecht zu. Dort geht es egozentrisch zu. Da wird geboxt, geschlagen, verleumdet, verraten, gespottet, Gott gelästert. All das findet auf dem breiten Weg statt. Aber es gibt auch den schmalen Weg. Der ist allerdings so schmal, dass man darauf nur etwas hört, nämlich nur eine Stimme. Es ist die Stimme Gottes, die Stimme seines Wortes. Dort herrscht nur eine Kraft der Führung vor, nämlich die seine. Der breite Weg, so heißt es auch in Matthäus 7, er hat auch ein Ende in der Ewigkeit, aber in der Finsternis, in der ewigen Verdammnis. Dort öffnet sich zum Schluss die Tür zur Hölle. Der schmale Weg, zu dem Jesus Christus einlädt durch sich, führt in die himmlische Herrlichkeit, in das ewige Leben, die ewige sichtbare Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge, mit dem lebendigen Gott. Darum der Aufruf Jesu auch hier im Matthäus-Evangelium: geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Ihrer sind viele. Und es kann einen immer wieder traurig machen, wenn man dieses Wort liest. Viele sind es, die darauf gehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Auch das macht einen traurig. Es sind Gottes Worte, wenn er sagt, leider sind es sehr, sehr viele, die beharren auf dem breiten Weg. Und es sind sehr, sehr wenige, die auf den schmalen Weg kommen wollen. Hier ist ja die persönliche Entscheidung des Einzelnen gefordert, von dir, von mir. Auf welchem Weg willst du gehen? Der Weg hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen führt der Herr Jesus auch in dieser Begegnung mit dem Schriftgelehrten auf. Willst du auf dem schmalen Weg bleiben? Dann liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen deinen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du das nicht tust, bist du auf dem breiten Weg. Wenn du das nicht tust, kannst du nicht auf dem schmalen Weg, der zur Herrlichkeit Gottes führt, gehen. Du musst ausgeschlossen bleiben. Du gehörst dann zu den vielen, die religiös ins Verderben gehen. Aber du sollst zu den wenigen gehören, die in der Gemeinschaft mit der Gnade Gottes in die himmlische Herrlichkeit einmünden. Und das beginnt hier. Wo Jesus Christus auftauchte in Israel, und auch heute kommt das Gespräch nicht zum Schweigen, wo er mitten unter die Menschen trat, wurde immer wieder diese Frage nach der Ewigkeit gestellt. Denn Menschen, die ein wenig ehrlich gegen sich sind, wissen, dass sie nur heute leben auf dieser Erde. Und haben keine Garantie, dass sie morgen noch hier sind. Und sie wissen, dass sie irgendwo in die Ewigkeit einmünden werden. Darum immer wieder diese Frage: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Was muss ich tun, damit ich das richtige Ziel erreiche? Wir wissen, dass es ja, wir sprechen in unseren Tagen von Religionskriegen, die es ja auch in der Vergangenheit gab, dass Menschen bereit sind, sich immer einen persönlichen Parcoursweg zum Himmel vorzustellen, zurechtzuarbeiten. Sie machen sich ihre eigenen Vorstellungen und sagen, wenn ich das erfülle, dann komme ich in die Ewigkeit. Wenn ich hier meine religiösen Übungen absolviere, dann muss Gott mit mir zufrieden sein. Aber wir erkennen, dass das nicht der wirkliche Weg des Friedens ist. Was muss ich tun, dass ich zum ewigen Leben eindringen kann? Was muss ich tun, dass ich Gottes Barmherzigkeit erlange und dass ich auch barmherzig werde dem Nächsten gegenüber? Oftmals ist es ja so, und wir haben auch Beispiele in der Heiligen Schrift, dass uns erstmal alles aus der Hand genommen werden muss. Solange wir noch religiöse Wege für uns festhalten, ist die Offenbarung des einzigen Lebensweges nicht möglich. Wenn wir zum Beispiel schauen, wie es dem Hiob ging. Der Hiob bezichtigt sich als einen, der töricht und unweise in seinem religiösen Leben gehandelt hat. Aber das konnte er erst, nachdem ihm alles genommen worden ist. So lesen wir es gleich am Anfang des Buches Hiob, dass der Satan seiner begehrte, um ihm Schaden zuzufügen, an seiner Familie die Kinder wegzunehmen, seine Güter und schlussendlich auch seine Gesundheit, bis dahin, dass selbst seine Frau gegen ihn stand. Er machte sich viele Gedanken und er fragte auch vor Gott, was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich nicht alles richtig gemacht? Bin ich nicht ein frommer Mensch? Überall, wo ich nur ahnte, dass etwas falsch sein könnte, habe ich sofort korrigiert. Herr, sag mir doch endlich, was ich falsch gemacht habe. Was muss ich tun, damit ich selig werde? Aber zum Schluss dieser ganzen Rede hin und her über sein Leben ruft er dann aus und gibt das Geheimnis kund, was ihm fehlte und was er eigentlich brauchte. Er gehörte auch zu den Frommen, die nur vom Hörensagen Gott kannten. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. So gibt es viele religiöse Menschen, vielleicht bist du auch einer von denen, der nur vom Hörensagen von Jesus was gehört hat. Aber dann sagt er zum Schluss, nun hat mein Auge dich gesehen. Das sind zwei verschiedene Lebensformen. Hörensagen habe ich gehört, klingt gut, will ich auch gerne tun. Aber ich habe keine Gemeinschaft mit dem, von dem ich gehört habe, dass er gut ist. Darum, weil ich dich nur vom Hörensagen kannte, spreche ich mich schuldig über all dem, was ich geredet habe. Über all dem, was ich getan habe. Und tue Buße in Staub und Asche. Was für ein Geheimnis. Das sollte der Schriftgelehrte auch kennenlernen. Das sollen wir auch kennenlernen. Jesus vom Hörensagen. Ich tue alles falsch, wenn ich nicht die Gemeinschaft mit ihm habe. Oder denken wir an diesen gesegneten Glaubensvater Abraham, das möchte ich auch noch einfügen, der ja entledigt werden musste von seiner gesamten Lebenshoffnung auf Zukunft. Wie sieht das aus? In 1. Mose 22 forderte Gott ihn auf und sagt, deine ganze Zukunft, auf die du jetzt baust, musst du mir geben. Und das war sein Sohn Isaac. Das war seine Zukunft. Wir sagen ja mit Recht, Kinder sind unsere Zukunft. Ne? Wenn wir die nicht haben, haben wir keine Zukunft. Gott sagt, gib mir deine Zukunft. Opfere diesen Sohn für mich. Und zwar nicht nur, indem du ihnen ein Kloster gibst, wie manche religiöse Leute das machen, sondern töte ihn. Verbrenne ihn zu Asche. Das war eine enorme Forderung. Ich muss dich entleeren von deinen Hoffnungen. Und Abraham hatte ja verspürt in der Vergangenheit, dass wenn er in die Entscheidung Gottes eingreifen will, nach seinem Denken, es immer falsch macht. Und so nahm er diesen Sohn und wollte ihn tatsächlich töten, opfern, weil Gott es gesagt hat. Und als er endlich leer war von dieser Zukunftshoffnung, von dieser Hoffnung, Gott etwas sein und geben zu können, da sprach der Herr zu ihm in Vers 12, lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, während er ihn opfern wollte. Denn nun weiß ich, erst jetzt, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Nun weiß ich, dass du mich lieb hast. Der Schriftgelehrte wurde also eingeladen, seine Erkenntnis und seine guten Taten abzugeben und das zuzulassen, was Gott für alle Menschen bereitet hat. Die Liebe im Heiligen Geist, die Barmherzigkeit der Sündenvergebung und somit das Leben für den Nächsten. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Solch ein Frager gibt ja in Wahrheit zu, dass er die Art des Weges sucht zur Ewigkeit. Und er weiß, dass die Ewigkeit vor ihm steht, so wie wir das doch alle wissen, auch an diesem Sonntag. Wir wissen, dass wir jederzeit abgerufen werden können und das Angesicht Gottes sehen werden oder auch nicht ertragen können. Jesus sagte, wie liest du denn eigentlich in der Bibel? Tja, da steht in der Bibel, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus all deinen Kräften, von ganzem Gemüt und in 3. Mose 19, 18, deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, sagt der Herr Jesus, gut, ist alles klar. Dann geh hin und tu das. Mach das. Bei dieser Aufforderung, tu das, verspürte gewiss der Schriftgelehrte seine Begrenzungen. Und auch wir spüren unsere Begrenzungen, das wirklich zu tun. Geht ja im Alltag schon los, mit Sorgen und Klagen und Fragen und Ach und Weh. Wo bleibt da die ganze Liebe zu dem lebendigen Gott? Können wir sie denn erreichen? Ist denn die Aufforderung Jesu wirklich zu erfüllen? Tue das. Jeder ehrliche Mensch oder der versucht ehrlich zu sein, muss sagen nein. Ich kann zwar einen Anlauf darin nehmen, werde aber in Kürze merken, dass ich scheitern werde. Ich kann Gott nicht lieben von ganzem Herzen. Ich kann ihm nicht danken für alles, was mir begegnet. Ich kann ihm nicht danken für die furchtbaren Dinge, die in der Welt geschehen und wo er augenscheinlich seine Augen verschließt, zusieht und lässt das Böse geschehen. Mit Worten kann ich es vielleicht sagen, aber mit meinem Herzen ist es schwer. Ich kann Gott nicht so vertrauen. Und mit meinem Nächsten, na, das ist ja eine Sache. Da merken wir, wir haben schon in unseren Häusern Schwierigkeiten, in den Familien Schwierigkeiten. Mann und Frau kommen oft miteinander nicht zurecht. Würden sie aber sich gegenseitig lieben, wie der Herr das sagt, wäre doch das alles in Ordnung. Es gäbe nie Zank, nie Streit. Wir merken, wir können dies Gebot nicht halten, obwohl es doch gegeben ist. Es ist eine Vorgabe, die Jesus selbst erfüllen will. Wir können sie nicht erfüllen. Das eigene Bemühen, gerecht zu handeln, gerecht zu sein, barmherzig zu sein dem Nächsten gegenüber, klappt nicht. Ich kenne euer Leben im Alltag nicht, aber fragt euch mal selbst, ob ihr zu jeder Zeit barmherzig gehandelt habt dem Nächsten gegenüber. Wo war die Barmherzigkeit zu Ende? Ist es möglich, immer barmherzig zu handeln? Gleich, was ich vor Augen sehe? Wenn ich nicht auf die Barmherzigkeit Gottes eingehe und mich erfüllen lasse, bleibe ich ein Frömmler. Spurgeon hat es mal so gesagt. Er sah ja viele Christen oder die sich als Christen fühlten, ins Gotteshaus treten. Was machten die? Natürlich, wenn man in eine Kirche kommt, man steht erstmal still und guckt nach unten, tut so, als ob man betet, vielleicht tut man es auch ein wenig. Nach einer Weile setzt man sich hin. Man hat das Gefühl, Gott gebeten zu haben, dass er segnen möchte. Aber ich fürchte, so sagt Spurgeon aus seiner geistlichen Erfahrung, dass sie in 3 von 4 Fällen nichts derartiges tun, sind nur Frömmler, haben kein echtes Gebet. Sie tun das nur, weil sie es aus der Sitte der Leute heraus machen, wie man sich so als frommer Mensch bewegen soll und verhalten soll, wie man Gebetshaltung einnehmen soll. Es sind die Formalisten, die den Anschein erwecken, dass sie Christen sind. Wahre Christen lieben nämlich das Kreuz, so sagt er weiter. Darum müssen Formalisten notwendig ein elfenbeinernes oder goldenes Kreuz auf ihrer Brust tragen, um sich deutlich zu machen, dass sie Christ sind, weil sie das Kreuz nicht lieben. Müssen sie es aber den anderen zumindest zeigen. Wenn ernste Gläubige Familienandachten halten, müssen andere zum Schein dasselbe tun, obgleich das Herz nicht dabei ist. Es gibt kaum eine christliche Praxis oder christliche Gewohnheit, die nicht alsbald von Leuten nachgeahmt wird, die keine wahre Gottseligkeit haben. Wenn auch kein Kern da ist, dann soll wenigstens eine Schale zu sehen sein. Das beobachtete dieser gesegnete Mann Gottes im Laufe seines Dienstes. Jesus Christus machte hier dem Schriftgelehrten aufmerksam: Wenn er das Wort des Gesetzes gänzlich hält, dann wird er leben. Und wenn er glaubt, es halten zu können, soll er es doch mal bitte schön versuchen. Der Schriftgelehrte suchte sich zu rechtfertigen. Er war getroffen. Er war getroffen, und wir hoffen, dass alle Menschen sich von Gottes Wort getroffen fühlen und ihm recht geben und sagen, ja, das stimmt, ich kann es nicht. Aber er sagte dann, na, wieso denn, wer ist denn mein Nächster? Er wollte sich rechtfertigen. Und dann kam dieses Gleichnis, was der Jesus erzählte. Schau, da war jemand auf dem Wege nach Jericho und der ist überfallen worden. Er war halb tot, ausgeraubt worden. Und da kam ein frommer Mann, ein Priester, der sah den, aber er ging weiter. Dann kam noch ein frommer Mann, ein Levit, kam ja vom Tempel von Jerusalem. Der sah ihn auch und ging vorüber. Und dann kam einer, der in euren Augen, so wollte der Jesus sagen, nicht so fromm ist wie ihr, der Samariter, der verachtet war, der Fremdling in Israel, dem ihr nicht zugetraut habt, dass er Gott lieben könnte. Denn die Juden und die Samariter, sie sprachen nicht miteinander. Und was tat er? Der ging hin, erbarmte sich, linderte die Wunden, lud den Überfallenen auf seinen Esel, brachte ihn in eine Herberge, gab Kraft, Zeit und Geld, um diesem zu helfen. Und Jesus provozierte dann die Frage zu dem frommen Schriftgelehrten: Was glaubst du, welcher von den dreien das Richtige getan hat? Natürlich der, der dem Überfallenen geholfen hat. Ja, siehst du, dann tu das doch auch. Wenn du Gott wohlgefällig leben willst, dann tu das doch auch. Und dennoch spürte der Schriftgelehrte, dass ihm etwas fehlt, um das tun zu können. Jesus Christus wies auf sich hin. Er wollte Folgendes deutlich machen in drei Schritten. Er wollte deutlich machen, alle Menschen, auch die Bibelkundigen, sind Sünder. Alle Menschen sind Sünder. Es ist nicht ein einziger da, der das Gebot Gottes halten kann, Gott allumfassend zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Nicht einer ist da. Das wollte er deutlich machen. Er wollte ja den Schriftgelehrten nicht in die Hölle verstoßen, sondern ihn nur überführen von seiner religiösen Eitelkeit und sagen, was du für gut hältst, ist vor Gott ein Gräuel. Du brauchst die Gnade, du brauchst die Vergebung, du brauchst die innere Einkehr zu Gott. Du musst dich demütigen vor ihm. Du musst das Kreuz von Golgatha für dich erfahren wollen. Erst dann kommst du in den Genuss der Erfüllung dieser Worte. Alle Menschen sind doch Sünder. Paulus zählt eine ganze Palette in Römer 3 auf, was sie alles tun. Natürlich erschrickt man, wenn man das liest und fragt sich, bin ich denn auch so einer? Ist das in meinem Leben alles auch schon passiert? Neid, Geiz, Lüge, Hoffart, Hochmut, Stolz, Verleumdung? Natürlich, man kann sagen, nö, bei mir ist das noch nie passiert. Ich tue Recht und scheue niemanden. Ich habe niemand was getan. Ist es die Wahrheit? Die ganze Liste wird aufgezählt, wie schlecht der Mensch sein kann und dadurch nicht zu Gott passt. Aber jeder soll eingeladen sein. Doch ein geheiligter Mensch, der auf dem schmalen Weg ist, zur Ewigkeit werden zu können. Denn Jesus sagt auch im Evangelium, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wenn du wirklich zum Vater im Himmel willst, geht das nur durch mich. Geht das nur durch Golgatha? Gemeinschaft mit dem Tod Christi, Gemeinschaft mit der Auferstehung Christi in der Kraft des Heiligen Geistes. Sonst bleibst du auf dem breiten Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind nicht Verstoßene, sondern Eingeladene. Denn das wunderbare Zeugnis der Heiligen Schrift über uns Menschen, wie Gott handelt, ist noch viel gewaltiger, als wir denken. Gottes Liebe und Barmherzigkeit ist größer und stärker als all unsere Schuld. Unfassbar für uns und dennoch wahr. Diese Botschaft wollte Jesus hier weitergeben. Die Liebe des himmlischen Vaters und seine Barmherzigkeit zu dir, du Schriftgelehrter, ist größer als deine Schuld. Darum darfst du sie annehmen, darfst dich beschenken lassen. Alle brauchen diese Barmherzigkeit. Das ist das Zweite, was Jesus sagen wollte. Alle brauchen sie. Es gibt nicht einen Menschen, der die Barmherzigkeit Gottes ausschlagen könnte. Denn was würde es helfen, wenn der Mensch die ganze Welt sich zu Füßen legte und gewönne und bleibt letztlich leer von der Hoffnung des ewigen Lebens. Verstehen wir, liebe Geschwister und auch Freunde, die vielleicht Jesus noch nicht kennengelernt haben. Alle Bemühungen in unserem Leben, etwas Gutes zu schaffen, sind vergeblich. Nur durch die Gemeinschaft mit Jesus und sein Kreuz kommen wir zum richtigen Ziel. Und der dritte Punkt, den Jesus hier ansprach, ist ja nicht nur, dass wir Sünder sind und dass wir die Barmherzigkeit empfangen dürfen und sollen, sondern die Liebesgedanken Gottes richten sich auf alle Menschen. Allen soll geholfen werden. Das heißt, jeder, der da will. Jeder, der da will. Egal, wie er sich selbst einschätzt, ob er meint, er sei zu sündig, er hat zu viel auf das Kerbholz geladen oder ob er sich vielleicht etwas besser empfindet. Alle sind eingeladen. Denn Gott tat etwas Unfassbares. Er sandte seinen Sohn. Den, der von keiner Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht. Gemacht. Er hat ihn zu einem gemacht, auf dem all unsere Schuld liegt. Und wenn man ihn ansah, sah man nur Unwertes. So steht es auch in der Bibel. Unwert. Unschön. Und man dachte, bei dieser Sündenlast muss er um seiner eigenen Sünde willen offenbar diesen Kreuzestod sterben. Aber diese Sündenlast war nicht die seinige. Der, der nichts von der Sünde wusste, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, unsere Sünde auf ihn gelegt. Mit welchem Ziel? Damit er unter uns das Wort der Versöhnung aufrichtet. Nicht nur sagt, geh hin und tu das, sondern das Bekenntnis gern entgegennimmt, ich kann es nicht tun. Darum sagt Gott, ich will es tun. Ich will es in dir tun. Ich will meine Liebe in dich setzen, dass du mich lieben kannst, von ganzem Herz, von ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und sogar deine Nächsten wie dich selbst. Das will ich dann machen in dir. Die Jünger hatten erfahren, dass wenn Jesus Christus Kräfte austeilt, dass Unmögliches möglich wird. Und der Apostel Johannes hat das später in seinem Brief auch gesagt und zum Trost. In 1. Johannes 4, Vers 7, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn wo kommt denn die Liebe her? Sie ist von Gott. Sie ist nicht von euch. Sie ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Oder das Gegenteil, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Der muss sich noch einreihen in die Worte des Hiob. Ich habe nur vom Hörensagen gehört von dir. Aber ich habe doch dich nicht erlebt und erkannt und gesehen. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Und darin ist die erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin steht die Liebe fest, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist wunderbar. Und das sollen auch wir für uns, die wir Jesus schon kennen, neu beherzigen. Was wir wirklich Echtes tun können, auch in der kommenden Woche, muss von Gott kommen. Und andere, die Jesus noch nicht kennen, sollten sich dieser Barmherzigkeit und Liebe aussetzen. So wie Jesus sagte dann zu dem Schriftgelehrten, schau, der Samariter hat die Barmherzigkeit getan, nun werde auch so einer. Werde doch einer. Lass dich doch senden. 164 Mal, das sage ich nun zum Schluss, steht im Neuen Testament, dass wir im Herrn Jesus sind, die Jesus aufgenommen haben. Aber es gefällt dem Feind, dem Widersacher nicht, dass wir in ihm bleiben. Er will uns davon abbringen, dass wir in Jesus wirken, wandeln, bleiben, segnen. Ihm, dem Widersacher, ist daran gelegen, dass wir uns vom Herrn Jesus entfernen. Aber sein Wort fordert uns auf, bleibt in mir. Denn Liebe ist größer als Opfer. Philipp Spitter hat es so ausgedrückt, bleibt bei dem, der euretwillen auf die Erde niederkam. Der, um euren Schmerz zu stillen, 1000 Schmerzen auf sich nahm. Bleibt bei dem, der einzig bleibet, wenn auch alles untergeht. Der, wenn alles auch zerstäubet, siegend überm Staube steht. Alles schwindet, Herzen brechen, denen ihr euch hier ergabt, und der Mund hört auf zu sprechen, der euch oft mit Trost gelabt. Und der Arm, der euch zum Stabe und zum Schilde ward, erstarrt. Und das Auge schläft im Grabe, das euch sorgsam einst bewahrt. Bleibt bei dem, der euretwillen auf die Erde niederkam. Das ist die Botschaft, die Jesus hier weitergibt. Liebe ist größer als Opfer. Lass dich dazu einladen. Christus ist das Leben. Er ist der schmale Weg, der zur ewigen Herrlichkeit führt. Amen.